Werner, du bist ein gebürtiger Rheinhesse. Du kommst aus der Landwirtschaft. Ihr habt zu Hause Wein angebaut. Ich glaube, ich gehe kein großes Risiko ein, wenn ich darauf wette, dass bei euch zu Hause ganz viel Silvaner angebaut wurde, oder?
Ja, es war, hatten wir Müller-Thurgau und Silvaner vorwiegend.
Denn Silvaner war die klassische Rebsorte in Rheinhessen ursprünglich mal, oder?
Die Leitsorte, wie man so schön sagt, in Franken und in Rheinhessen, weil Rheinhessen größer ist, gibt es hier insgesamt nach wie vor noch mehr Silvaner.
Und jetzt sagen heute einige Menschen, dass der Silvaner, nachdem er lange Zeit im Rückgang begriffen war, vor einem Comeback steht und genau darüber wollen wir heute reden.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle. Mir gegenüber steht der Weinmann Werner Eckert, ich bin Dominik Bartuschek. Und Werner, du hast es gerade schon gesagt, der Silvaner war mal die wichtigste Rebsorte in Deutschland. Noch in den 60er Jahren wurde hier keine Traube häufiger angebaut. Und heute liegt er bei den weißen Rebsorten nur noch auf Platz 5. Die Anbaufläche wird jedes Jahr weniger. Bevor wir gleich über das mögliche Comeback reden, zunächst mal die Frage, was sind denn überhaupt die Gründe dafür, dass der Silvaner so stark zurückgegangen ist die letzten Jahrzehnte?
Ja, ich glaube, vielleicht ist einfach das Bessere der Feind des Guten. Und der Riesling ist in mancher Hinsicht halt die fruchtigere, die noch ausdrucksvollere Sorte, und die Burgunderreben sind eher neutraler, die Muscatella oder Sauvignons sind ausdrucksvoller, fruchtiger in der Aromatik, und der Silvaner liegt irgendwie so ein bisschen dazwischen, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum er tatsächlich nicht mehr so populär ist.
Also du würdest fast sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, er ist zu Recht nicht mehr so populär?
Ich bin ein großer Silvaner-Fan. Ich trinke gerne Silvaner. Ich finde ihn auch spannend, weil er eben sowohl also eine Apfelfrucht haben kann, als auch in diese heugeschnittenes Grasrichtung gehen kann. Sicher nicht so expressiv wie Sauvignon Blanc, aber so ein bisschen auch in diese Aromatik. Ich finde ihn schön, aber viele Menschen tun sich schwer mit dieser etwas zwittrigen Geschichte.
Jetzt habe ich schon gesagt, es gibt Leute, die sagen, der Silvaner steht jetzt vor einem Comeback, was auch mit dem Klimawandel wohl zu tun hat. Siehst du das ähnlich oder siehst du das ein bisschen anders?
Ich glaube, dass das eher ein frommer Wunsch sein dürfte als Realität. Man muss auch sehen, warum ist der Silvaner denn groß geworden in diesen Regionen? Es hatte einen ganz speziellen Grund. Vor dem Silvaner war die Brot- und Butterrebe der Elbling. Und der Elbling ist ein Massenträger. Also extreme Erträge und wenig ausdrucksstarke Weine. Dagegen war der Silvaner eine echte Bombe, eine Granate im Geschmack. Und der Silvaner war die erste moderne Sorte, bei der ein Winzer eine Selektion vorgenommen hat. Der hat seinen Weinberg sehr genau beobachtet und hat nur die besten Stöcke vermehrt. Er hat virusfreie Stöcke vermehrt. Und dadurch hatte man Silvaner-Klone, wenn man die so auseinanderschneidet dann und macht neue Pflänzchen aus den Rebstöcken, dann kriegt man ja Klone. Und das war der Grund, warum der Silvaner plötzlich auch viel Ertrag bringen konnte, aber den wesentlich besseren Wein. Und vor dem Hintergrund muss man sehen, zu diesen Zeiten kommen wir nicht mehr zurück, weil mittlerweile alle Reben so bearbeitet sind und auch die heikelste Rebe zuverlässig mindestens im Ertrag ist.
Trotzdem, ich spreche jetzt nochmal für das Comeback des Silvaners. Ich habe gelesen, er hat eine besonders dicke Beerenschale. Ja. Das heißt, er ist gut gewappnet gegen Fäulnis, auch gegen Sonnenbrand. Sind es nicht Argumente, die dafür sprechen, ihn häufiger anzubauen?
Ja, sicher. Aber es gibt auch andere Rebsorten, die das haben. Also ich glaube, dass das nicht entscheidend ist. Das kriegen die Winzer schon irgendwie alles in den Griff, auch bei heikleren Rebsorten. Er hat eine Eignung und das wäre ein Grund, ihn wieder häufiger anzubauen. Ich wünschte mir das, aber ich glaube daran jetzt nicht so wirklich.
Aber er ist zumindest nicht vom Klimawandel negativ betroffen. Also er ist zumindest gut gewappnet für die kommenden Jahrzehnte.
Ist die Frage. Wenn man Silvaner nämlich hängen lässt und versucht, das Potenzial da rauszuholen, dann kriegt er auch Alkohol, wird leicht brandig und verliert auch jede Frucht und wird dann schon ein bisschen kavenzmäßig. Das kann, wenn man ihn dann in Holz gibt, durchaus sehr schöne Weine geben, aber das sind keine Massenweine.
Du hast eben auch schon gesagt, vor allem Franken und Rheinhessen sind in Deutschland die Weinanbaugebiete, wo der Silvaner noch hochgehalten wird. In den anderen gibt es den fast überhaupt nicht. Ist das nicht eine ganz tolle Chance für ein Anbaugebiet, wenn man so eine Rebsorte hat, mit der man heraussticht? Also Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling kann ja irgendwie jeder. Silvaner gibt es nur in Franken und hier in Rheinhessen. Ist das nicht toll?
Also doch, das ist toll. Und das ist ja auch der Grund, warum Rheinhessen und das Rheinhessen-Marketing, Weinmarketing, seit Jahrzehnten wirklich hart daran arbeitet, den Silvaner wieder zu positionieren. Und wie gesagt, ich wünsche mir auch, dass das funktioniert. Die Franken haben vielleicht noch ein bisschen mehr Talent dazu gehabt, die richtigen Weine dann auch zu machen. Das ist sicher eine Sorte, mit der sich Rheinhessen und auch Franken profilieren können. Aber ein Comeback im Sinne von einstige Größe, daran wage ich eben heftig zu zweifeln. Heißt ja nicht, dass es nicht weiter und zwar in erheblichem Umfang Silvaner am Markt gibt und jeder, der ihn trinken mag, ihn finden wird. Um Gottes Willen, es wäre ganz schlimm, wenn es anders wäre.
Du hast schon ganz oft gesagt in diesem Podcast, auch heute wieder, du bist ein Fan von Silvaner. Warum eigentlich? Was magst du so gerne daran?
Naja, wahrscheinlich ist es ein bisschen ja auch die Geschmacksbildung. Ich habe schon als Schulkind im Grunde genippt mindestens dran. Mein Großvater ist mit mir regelmäßig in den Keller gegangen vor Mittagessen. Und hat ein rotes Schläuchlein in sein privates Silvaner Trockenfass gehalten oben und wollte daraus eine Flasche abfüllen. Dazu muss man aber erstmal den Wein anziehen. Das war mein Job und so ganz ohne Schlucken geht das auch nicht.
Aber es gibt sicher auch noch heute Argumente darüber hinaus, oder? Was über den Silvaner für dich attraktiv
natürlich
macht.
Sag ich ja, also Silvaner hat idealerweise etwas, was in die Richtung eines Veltliners auch weist. Das ist dieses etwas trockenes Gras, Aroma, Heu. Und das ist sehr schön auch zum Essen vor allen Dingen. Paart sich das gut, weil diese ewigen Fruchteintöpfe sind ja nun auch langweilig. Es ist also auch ein Kontrapunkt, wenn man ihn so ausbaut, dass er eben nicht so fruchtig ist, zum bestehenden Burgunder- und Riesling-Monopol.
Stichwort Essen. Silvaner ist einmal im Jahr immer ganz groß, nämlich zur Spargelzeit, ja. Weil jeder sagt, es ist der ideale Spargelwein. Zu was außer Spargel sollte man Silvaner oder kann man Silvaner noch gut kombinieren?
Da ist er echt großartig, weil er eigentlich eben zurückgenommener ist. Er nimmt sich selbst nicht so ernst wie andere Sorten und deswegen ist er sehr viel besser geeignet, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ist also ein echter Teamplayer. Also alle Vorspeisen im Grunde, die nicht nach Säure schreien, weil er ist nicht die Säurebombe jetzt gerade, macht ihn übrigens für viele sehr bekömmlich. Mit denen kann man das super gut paaren. Und wenn man, wie gesagt, einen Silvaner sehr reif werden lässt und vielleicht ein bisschen Holz mitgibt, dann kann der auch eine Wucht haben wie ein Weißburgunder, Grauburgunder trocken und geht dann auch zu richtig fettem und schwerem Essen noch gut ab.
Wenn Sie jetzt Fragen haben zum Silvaner oder zu anderen Themen rund um den Wein, Kritik, Anregungen für diesen Podcast, Sie können uns gerne schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse, sie lautet trockenbislieblich@swr.de. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Du, Werner, testest schon seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen der Name Weinmann. Wir hören uns hier in jeder Episode unseres Podcasts eine Folge des Weinmanns an und anschließend reden wir drüber. Und heute geht's darum, warum auch trockene Weine gar nicht immer so trocken sein müssen oder wollen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Da, wo zwei Ozeane sich treffen, liegt das Kap der guten Hoffnung, Südafrika. Im Westen der kalte Atlantik, im Osten der warme Indische Ozean. Und ja, aus so einer Information kann man Weinmarketing machen. Wir testen den 2019er Two Oceans Cabernet Sauvignon Merlot, gekauft bei Rewe für 3,99 €. Two Oceans, eben zwei Ozeane. Der Stoff ist eher hellrubinfarben, luzide sagt man da, durchsichtig. Das Gegenteil wäre übrigens opak, also undurchsichtig. Weinsprache kann lustig sein. Kirsche, Rauch und grünes Holz in der Nase. Da spielt Holz im Ausbau schon eine Rolle, das kann man ja riechen, aber ob das bei so einem Massenwein dann tatsächlich ein Fass ist oder nicht vielmehr Holzchips im Großtank, das sei mal dahingestellt. Süßlicher Saft auf der Zunge, der ist zwar trocken, aber hat, wie das leider immer mehr um sich greift, gerade so viel Restzucker, wie noch zulässig ist. Das macht gefällig. Randbemerkung, auch Heringssalat und Hundefutter kriegen heute ihre Handvoll Zucker. Es verkauft sich einfach besser. Immerhin ist das ein stimmiges Produkt für einen großen Kundenkreis. kann auch sagen Massenmarkt. Sauerkirschsäure und eben der Holzgerbstoff runden das Ganze ab. Mittelkräftig, eher kurz hinten raus und wenig konturiert. Es wabbelt halt ein bisschen vor sich hin. Merke, zwei Ozeane bieten nicht unbedingt, Achtung Wortspiel, mehr. 2019er Two Oceans Cabernet Sauvignon Merlot bei Rewe 3,99.
Der Weinmann. SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Abgesehen davon, dass ich jetzt zwei neue Wörter in meinen Wortschatz aufnehmen kann, nämlich luzide und opak. Ich denke, das macht Eindruck, wenn man das beim nächsten Glas Wein mal so nebenbei fallen lässt. Wollte ich mit dir aber über was ganz anderes sprechen, nämlich darüber, dass dieser Rotwein, den du hier getestet hast, als trocken ausgezeichnet war, aber gar nicht mehr so wirklich trocken war, weil er noch relativ viel Restzucker hatte. Du hast gesagt, der reizt die gesetzliche Regelung für trockene Weine voll aus. Nochmal für alle, wie macht er das?
Also tatsächlich steht im Weingesetz exakt drin, wie viel Restzucker, also wie viel noch verbliebener Zucker im Wein drin sein darf. Also Zucker, der nicht vergoren ist, nicht zu Alkohol geworden ist. Das sind 7 Gramm beziehungsweise bis zu 9 Gramm, sofern, Achtung, es wird sehr kompliziert, sofern der Zuckerwert dann 2 Gramm über dem Promillwert der Säure ist. Also wenn ich 7 Promille Säure habe, darf ich tatsächlich bis zu 9 Gramm Zucker drin haben. Das ist die Regelung.
Und dieser hier, den du getestet hast, der war also an der Obergrenze dessen, was ich noch trocken nennen darf. Also er war kurz vor halbtrocken, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ganz genau. Also das ist jetzt nur ein Eindruck, weil bei ausländischen Weinen ist das immer ein bisschen komplizierter. Die sind ja nicht ausgezeichnet als trocken, geben sich nur so. Bei deutschen Weinen steht das halt oft drauf. Und wenn es drauf steht, dann muss diese gesetzliche Norm eingehalten werden.
Du hast gesagt, das greift um sich.
Ja.
Warum?
Na, weil Zucker charming ist. Wir sind so ein bisschen konditioniert als Menschen auf süß. Das weiß ja jeder, der mal nach der ersten Rippe Schokolade aufgehört hat oder aufhören musste. Es tut weh. Und so ist das beim Zucker auch ein bisschen. Es ist einfach, es glättet den Eindruck. Man ist erstmal sofort am Spucke schlucken und das ist der Grund, warum man das macht.
Aber wir wollen es eigentlich nicht gerne zugeben, ne? Wir wollen schon, dass trocken auf dem Etikett draufsteht, oder?
Das sagt jeder Winzer. Mhm. Das ist ja der Witz. Die Leute kommen und sagen, ich trinke aber nur trocken und am Ende haben sie dann Lieblichen gekauft. Hauptsache steht nicht lieblich drauf, tut es ja auch nicht. Sie haben halt gerne, wenn trocken draufsteht, auch, aber wenn es nicht wirklich trocken ist. Das kann man im Grunde auf zwei Arten machen. Bei wirklich teuren Weinen, bei sehr hochwertigen Weinen ist das oft so, dass die durch den vielen Alkohol, der schmeckt süßlich, und die langkettigen Alkohole, die bei großer Reife immer entstehen, Glycerin zum Beispiel, dass die ohnehin etwas süßlich-sämig schmecken. Und dann braucht es gar nicht Zucker, sondern da hat man auch einen süßlichen Eindruck. Ich hatte jetzt gerade einen Spätburgunder zu Hause offen, der sicher deutlich trocken war, aber trotzdem dieses unglaublich fruchtsüße und extraktsüße Element hatte. Und kleinere Weine, also nicht ganz so teure Weine, haben das nicht von Natur aus. Und da gibt's eben nur wirklich dann Zucker.
Du hast noch so ein Wörtchen gesagt, nicht nur das greift um sich, sondern das greift leider um sich. Warum leider?
Naja, weil ich denke, dann sollte man einfach sich ehrlich machen und nicht mehr trocken draufschreiben. In Franken gibt es eine Regelung, fränkisch trocken, das sind 4 Gramm okay. Restzucker. Das ist dann schon eher etwas, was ich als trocken bezeichnen würde. Dann ist das eben auch so und alles andere muss man ja jetzt nicht mit Begriffen immer zu versehen. Es gibt so in der Weinbranche den Begriff des international trocken schmeckend. Bedeutet, er ist nicht trocken, aber die Leute glauben und halten es dafür.
Ich hätte noch eine Idee, weil wenn man auf den Sekt guckt zum Beispiel, da haben wir ja verschiedene Abstufungen des Trockens. Ne? Da haben wir trocken, ja. Extra trocken, brüt, extra brüt. Wäre das dann nicht auch eine ehrliche Lösung für Wein, zu sagen, man teilt trocken nochmal auf?
Ja, ist mein Vorschlag, müsste ich drüber nachdenken. Das Problem ist bei Sekt, dass dort es sozusagen so viele Stufen gibt, dass trocken schon wieder süß ist. Und da gibt es noch viele echte Trocken unten drunter. Also extra trocken, brüt, extra brüt, Sondossage. Also das macht die Sache für die Verbraucher, glaube ich, dann am Ende des Tages auch nicht zugänglicher. Also ich finde, man könnte den Trockenwert einfach ein bisschen absenken und gut wär's. Aber ich kann auch mit dem leben, was ich da erlebe und sehe. Ich weise nur darauf hin, es hat sich da was entwickelt. Das hat
zwei Facetten. Zum einen ist das der reine Zuckerwert, der eben sich so den 7 oder auch 9 Gramm, je nachdem, gerade bei Weißweinen ist es noch viel stärker, doch fast durchgängig nähert. Bei vielen, vielen Winzern sind diese Werte immer deutlich über 4 Gramm jedenfalls. Und das Zweite ist, wir reden auch nicht mehr vom gleichen Zucker wie vor 20 Jahren. Denn vor 20 Jahren hat man mit Süßreserve gearbeitet, überwiegend. Das bedeutet, man hat die Weine, wenn sie brottrocken durchgegoren waren, was sie in der Regel sind, mit Traubensaft versetzt. Da ist Saccharose drin, also eine Mischung aus Trauben und aus Fruchtzucker. Das ist nicht so süß wie das, was wir heute haben, weil heute wird in der Regel die Gärung wie auch immer gestoppt und man hat dann noch reine Fructose übrig, weil die Hefen die Glucose weggesaugt haben und schon längst verstoffwechselt haben. Die gehen erst an die Glucose, dann an die Fructose. Der Witz ist aber, die Fructose schmeckt süßer. Das heißt, das, was übrig geblieben ist an Zucker, hat einen auf der Zunge süßeren Geschmack als das gleiche Maß an Zucker früher. Und das kommt zusammen. Wenn ich jetzt auf die 9 Gramm zugehe und habe reine Fructose, dann ist das, brauchen wir nicht drum rumreden, eindeutig nicht mehr trocken.
Es liegt auf der einen Seite an uns Verbrauchern, denke ich, hast du auch schon gesagt.
Natürlich.
Also wir wollen das. Andererseits ist es doch wahrscheinlich auch, sind wir dahin ein bisschen erzogen worden von den Winzern,
Nein, ich glaube, wir sind von der Natur erzogen worden. Wie gesagt, das bei Heringssalat, bei Krautsalat
ist überall Zucker drin.
Eine Menge Zucker drin. Da bevorzugen wir am Markt das ja auch, ohne dass wir erzogen worden sind. Wir sind schon konditioniert auf Zucker. Und ich verstehe ja auch den einzelnen Winzer, der sagt, wenn ich jetzt 2 Gramm, 3 Gramm runtergehe und mein Nachbar macht das weiter, wie es eben jetzt üblich ist, dann werden die Leute mindestens im ersten Moment den Wein des Nachbarn bevorzugen und ich muss verkaufen. Das ist ja doch nachvollziehbar.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Silvaner und darüber, warum trocken nicht immer trocken schmecken muss. Letzte Frage noch, wie ist es eigentlich beim Silvaner? Ist der knochentrocken besser oder braucht man hier auch so ein bisschen Restsüße?
Gute Frage, weil Silvaner, finde ich, verträgt Restsüße gar nicht. Also Silvaner trocken, deswegen Franken und Fränkisch trocken und Silvaner, das passt schon sehr zusammen. Silvaner süß finde ich für mich ist das eine Zumutung.